Vertraulich, der Videopodcast von Bild aus der bestvernetzten Politikredaktion des Landes. Immer live um 17 Uhr, das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute 45 Afghanen sind gelandet. Wann kommen die restlichen 2000, die noch in Pakistan warten? Es ist Montag, der 1. September. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Politik-Chefautor Peter Thiede.
Hallo Thomas.
Hallo Peter. Friedrich Merz hatte im Bundestagswahlkampf einen sofortigen Stopp der Aufnahmeflüge gefordert. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat gesagt, sobald Merz Kanzler ist, werden keine Afghanen mehr in Deutschland im Flieger landen. Jetzt ist Merz Kanzler und heute Nachmittag ist der Flieger gelandet.
Tja, so kann es kommen. Die Ansage gilt, eigentlich sind die Aufnahmeprogramme beendet, aber die Zusagen, die die Bundesregierung oder die Bundesregierungen zuvor, also die Ampel oder noch die Regierung von Angela Merkel gegeben haben, die gelten weiterhin. Wer einen amtlichen Schein von Deutschland hat, der muss auch aufgenommen werden. Das ist auch gut so. Es muss auch für diese Leute Rechtssicherheit geben.
Wir können mal auf das Video schauen und es beschreiben für alle, die uns nur hören können. Da sehen wir also, wie am Flughafen Hannover der Flieger der Turkish Airlines landet. Es gab von Pakistan aus einen Zwischenstopp in Istanbul. Und nach unseren Informationen sind nicht 47 wie geplant, sondern nur 45 Personen an Bord gewesen.
Nee, also losgeflogen sind 47, angekommen sind 45. Ein afghanisches Ehepaar ist beim Shoppen auf dem Flughafen Istanbul, sagen wir mal, irgendwo an der Kasse hängen geblieben und hat den Flug nicht geschafft und der Pilot wollte nicht warten. Also nach den Informationen unseres Kollegen Nikolaus Harbusch handelt es sich um ein Ehepaar, das hat sich schlicht und ergreifend beim Einkaufen verzettelt.
Genau, bei der Landung sind, wie ich sagte, lieber Peter, 45 Personen an Bord gewesen. Ist ein großer Flughafen, muss man sagen, und natürlich auch verführerisch. Innenminister Dobrindt hatte die Aufnahme der Afghanen ausgesetzt. Sie haben aber ihre Einreise dann über Gerichte in Deutschland einklagen können. Jetzt fragt man sich zum einen, wie schaffen das afghanische Flüchtlinge, die da in Islamabad sitzen, wie schaffen das überhaupt deutsche Anwälte zu besorgen? Und die zweite Frage ist natürlich auch, ist die Politik am Ende machtlos, weil dann die Gerichte entscheiden?
Also erstens gibt es natürlich die NGOs, die sich darum kümmern, dass Flüchtlinge aus aller Welt Zugang zu deutschen Gerichten haben. In dem Fall ist das ja auch richtig so. Das ist jetzt nicht die typische Asylrechtsindustrie, die sich in Deutschland festgesetzt hat. In dem Fall haben die Gerichte geurteilt, dass wer eine Zusage hat, also wer vom deutschen Staat einen Stempel hat, wir nehmen dich auf, den muss der deutsche Staat aufnehmen. Diese Ansagen von Dobrindt und von Merz, dass man es beenden wird, das sind politische Zeichen. Das ist auch.
Hat mich so ein bisschen an Trump erinnert. Man haut das mal raus und am Ende wird es dann von den Gerichten wieder einkassiert. Der hat gerade auch versucht, Minderjährige nach Guatemala abzuschieben, hat ein Bundesrichter verhindert.
Ich würde eine Stufe tiefer einsortieren, aber das Muster ist ein ähnliches. Du willst ein Zeichen haben. Also du willst deutlich machen, dass wir beenden das. Und dann kommt ein Gericht und entscheidet etwas und dann sagt man, okay, das müssen wir noch machen, aber damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir müssen nur noch vollziehen, was die Regierung vor uns da angerichtet oder zugesagt haben. Also das ist auch ein politisches Zeichen und macht deutlich, nee Leute, mit uns geht's nicht mehr. Und die haben ja tatsächlich andere Programme beendet, Aufnahmeprogramme.
Nochmal ganz kurz zum Hintergrund, damit man das versteht, wer das da ist. Ja, nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor 4 Jahren hatte die Bundesregierung die sogenannten Ortskräfte, die während des Einsatzes der Bundeswehr dort den deutschen Soldaten geholfen haben, also Übersetzer, Fahrer, sonstige Hilfsarbeiter, die da Kontakte machen können, denen wurde zugesichert, weil sie ja den Deutschen geholfen hatten und jetzt die Taliban an der Macht sind, dass die Deutschen sie mitnehmen würden, sie in Sicherheit bringen würden, als sie damals so überstürzt im August 21 dort das Land verlassen haben.
Also von denen sind die meisten ja auch da. Das muss man einmal sagen. Also wer der Bundeswehr oder der Polizei dort geholfen hat, von denen ist das Gros längst hier. Wir reden da über Restbestände, um es mal salopp zu sagen. Aber es sind halt nicht nur Leute dabei, die für die Polizei oder für die Armee oder andere gearbeitet haben, sondern da sind inzwischen auch ganz viele andere mit dabei und vor allem ganz viele Familienangehörige mit dabei. Und es gibt halt unendlich.
Ich kann dir mal die Zahlen sagen. Also von 20.806 Personen, um es ganz genau zu sagen, die mit dem sogenannten Ortskräfteverfahren nach Deutschland gekommen sind, sind nur 4.411 Personen sogenannte Hauptantragsteller, sprich also die tatsächlichen Helfer von Bundeswehr und Co., also nur ein Viertel, der Rest, über 16.000 Personen, sind Familienangehörige. Aber ich meine, das sind große Clans dort auch. Wie kann man genau sehen, sind das wirklich Familien? Ist das der Onkel oder der Cousin? Und ist er uns wohlgesonnen?
Ja, genau, da sind wir doch bei dem Problem. Es gibt natürlich kein Ehestandsregister oder Familienregister, wie wir das hier kennen in Afghanistan. Gab es nie, wird es wahrscheinlich demnächst auch nicht geben. Und von daher sind wir erst einmal auf die Angaben der Leute selbst angewiesen. Es gibt Sicherheitsüberprüfungen, die sind aber ganz offensichtlich lückenhaft. Es gibt immer wieder Fälle, die erst nach Einreise hier auffallen. Es gibt auch welche, die sind im Loop in Pakistan drin. Da wird festgestellt, etwas stimmt mit den Pässen nicht, etwas stimmt mit der Identität nicht. Und dann kommen die auf die nächsten Flieger drauf, also werden von einem Flieger runtergenommen, werden auf den nächsten draufgepackt, dann geht dasselbe Prozedere wieder los. Das hat der Kollege Franz Solms-Laubach bei uns, der da ganz tief drin steckt, mal recherchiert, der auch jetzt die Geschichte gemacht hat über den Afghanenflieger, der jetzt gelandet ist. Und es gibt da halt erhebliche Sicherheitslücken und es gibt auch Überprüfungslücken. Aber du bist halt in solchen Ländern erst einmal darauf angewiesen, dass du weißt, wer sitzt vor dir. Also ist die Ortskraft wirklich eine Ortskraft? Das ist bei Polizei und bei Leuten, die für deutsche Behörden vor Ort gearbeitet haben, noch relativ einfach. Dann geben die ihre Familien an. Die dürfen eigentlich nur ersten Grades, also Ehepartner und die Kinder mitnehmen. Also wenn Onkel, Tante mitkommen, dann muss da schon eigentlich nachgewiesen werden, dass es wirklich streng ist. Aber es gilt auch hier wieder das, was wir schon 2015 gesehen haben. Wir wollen das Gute und das Richtige tun und dann überdehnen wir das. Und dann wissen wir am Ende halt nicht mehr genau, wie alles reinkommt. Dann gibt's halt noch 4 oder 5 zusätzliche Aufnahmeprogramme. Dann dürfen NGOs noch Leute draufpacken, dann kommen Aktivisten drauf, wo du auch nicht weißt, was sind das denn für Aktivisten? Und dann sind wir halt nicht bei 20.000 Ortskräften, sondern bei 36.000 Leuten über die unterschiedlichsten Programme, die wir irgendwie haben. Und dann mögen wir ja bei den Hauptantragstellern von diesen 20.000 wissen, wer da ist. Bei den anderen können wir es vielleicht ahnen, wer das ist.
Also Polizeigewerkschaft hat heute nochmal darauf hingewiesen, dass man eben nicht bei jedem weiß, wer das ist, woher das kommt. Wie will die Bundesregierung das dann wissen?
Ja, sie kann es nicht wissen. Und das ist halt das Ding. Und da sind wir wieder bei 2015. Wir machen immer denselben Fehler. Wir wollen das Gute, wir wollen das Richtige und dann machen wir es nicht richtig. Wir überdehnen es, wir lassen uns ausnutzen. Und das schadet dann am Ende halt auch den Menschen, denen wir tatsächlich helfen müssen. Also den Ortskräften und ihren Kindern und ihren Frauen. Das muss man deutlich sagen. Also wer als Dolmetscher oder als Polizist dafür die Bundeswehr gearbeitet hat, der ist da natürlich in Gefahr unter den Taliban. Aber ein ganz großer Teil von Leuten, die da sonst noch auf diesen Listen sind, sind es nicht. Und wenn wir nicht wissen, wer da kommt, dann können wir ihn nicht reinlassen. Und das ist über Jahre schlicht und ergreifend schiefgelaufen.
Jetzt versetzen wir uns mal in die andere Seite. In Afghanistan nicht sicher, in Pakistan nicht geduldet, in Deutschland nicht erwünscht. Ehrlich gesagt, wer will leben in so einem geschundenen Land? Die Terrorherrschaft der Taliban, jetzt wieder ein Erdbeben mit hunderten Toten. Andererseits, wir können sie auch nicht alle aufnehmen. Es gibt jetzt schon 11.000 ausreisepflichtige Afghanen. Wie sollen die alle abgeschoben werden, wenn es schon bei Straftätern kaum gelingt? Da sind in diesem Jahr erst 80 abgeschoben.
Dann nehmen wir mal die zwei Sachen, die du gerade gesagt hast. Also erstens, wie groß ist unsere Verantwortung für Afghanistan? Ich würde da mal sagen, also außer für die Leute, die für uns dort wirklich gearbeitet haben, die ihr Leben dort riskiert haben und auch das Leben ihrer Familien, für die haben wir eine große Verantwortung. Ansonsten sind wir in der Verantwortungskette in Afghanistan ganz, ganz weit hinten. Wir haben dort anders als die Sowjetunion oder die USA nie Krieg geführt. Wir sind nicht in der Region und dass Afghanistan nicht ein sonderlich lebenswertes Land ist, darüber besteht ja wirklich Einigkeit. Aber gehen wir mal ein bisschen nicht, dann möchte ich in Moldau oder in Rumänien leben? Nein. Können wir deswegen alle Leute aus Moldau und Rumänien aufnehmen? Auch nein. Müssen wir deswegen alle Leute aus Afghanistan aufnehmen? Nein. Wir müssen an die Verantwortung der Länder in der Region dort appellieren. Und wir müssen vor allem, da kommen wir dann zu dem zweiten Thema, wir müssen, vor allem kann es keine One-Way-Situation geben. Wir müssen die Flieger auch zurück wieder voll machen. Wir müssen die Straftäter abschieben.
Unter Schwarz-Rot erst einer rausgegangen mit insgesamt genau 81 Straftätern aus Afghanistan.
Na, immerhin einer, der direkt nach Afghanistan oder nach Pakistan ging, nach Afghanistan selber nicht, aber der nach Pakistan ging. Es gab einen Flieger, unter der Ampel oder unter den Ampelresten, der ging über Katar. Und jetzt gab es diesen einen, der nach Pakistan dann ging. Aber immerhin gab es diesen einen. Und wir müssen dann auch sagen,
36.000 reingekommen, 81 raus.
Ja, und das stimmt ein Verhältnis nicht. So, und wir müssen dann auch sagen, wer Schutz braucht, wer Anspruch hat auf unseren Schutz, siehe Ortskräfte, der kriegt den auch. Aber wer den Schutz wirklich verwirkt hat, wer hier gegen unseren Staat gearbeitet hat, wer hier sich vergangen hat, wer Straftaten begangen hat, schwere Straftaten, der gehört raus und der kann dann auch nach Afghanistan zurück. Also wenn es bei uns so schlimm findet, dass er bei uns schwerste Straftaten begeht, dann bitte zurück oder zurück nach Pakistan. Da haben wir keine Verantwortung für. Die Leute müssen wir hier nicht aufnehmen. Und nochmal dazu, warum das so, dass es spät losging. Nochmal, der Bundesnachrichtendienst durfte nicht einmal einen Residenten nach Afghanistan anschicken. Das ist die Voraussetzung dafür. Diese Verhandlungen mit so Schmutzregimen, mit sogenannten Shithole-Countries, die führt der Bundesnachrichtendienst. Der ist genau dafür da, Kontakte aufzunehmen, clandestine Kontakte aufzunehmen und so eine Verhandlung vorzubereiten, können wir Leute schicken.
Weil die Regierung nicht offiziell mit einem Terrorregime verhandeln wird.
Und Außenministerin Baerbock hat das dem BND untersagt. Das muss man sich mal überlegen, ob unser Geheimdienst, ob unser Nachrichtendienst, der Auslandsnachrichtendienst in ein Land darf. Das entscheidet dann am Ende die Außenministerin. So verrückt ist das bei uns. Und es ist gut, gang und gäbe, das machen immer die Auslandsnachrichtendienste. Die verhandeln solche Deals, die verhandeln auch, passt auf, wir schicken euch jetzt einen Bus voller Mörder zurück oder ein Flugzeug voller Straftäter zurück. Das wird da gedealt. Das durften sie nicht. Jetzt dürfen sie es wieder. Es gibt clandestine Kontakte, also halboffizielle Kontakte oder inoffizielle Kontakte, über die man das dann spielt. So, und deswegen kann es ein Flieger rausgegangen sein und absolut richtig, da müssen noch ein paar Flieger hinterher.
Lass uns noch einen Schlenker machen zum Schluss, lieber Peter, weil wir die ganze Zeit über den zuständigen Innenminister Dobrindt gesprochen haben aus der CDU. Kleiner Schlenker nach Bayern in den letzten 2 Minuten, die wir hier noch haben. Da hat Ministerpräsident Söder heute den Vorschlag gemacht, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer doch zur Ländersache zu machen. Ist das so ein typischer Schlitzohr-Söder-Vorschlag?
Ein absolut leicht hinterfotziger, typischer Schlitzohr-Söder, ja, aber mit einer realen Basis. Die SPD möchte ja dringend immer die Erbschaftssteuer erhöhen und dann hat Söder gesagt, könnt ihr gerne machen, wir machen es halt zur Ländersache. Kurz im Hintergrund, Erbschaftssteuer ist ein bundesweit einheitlicher Satz, der wird im Bund festgelegt, aber den kassieren, also eintreiben tun es die Länder und das Geld bleibt auch in den Ländern und hat Söder gesagt, okay, dann könnt ihr in euren Bundesländern, lasst uns das Verfahren ändern, ihr in euren Bundesländern könnt ja gerne die Erbschaftssteuer raufsetzen, ich in Bayern werde sie um 50% runtersetzen.
Das heißt, es ziehen jetzt alle zum Tegernsee.
Dann würden viele in die Nähe vom Tegernsee ziehen, wenn sie sich das leisten können. Aber erstmal hat sich Markus Söder kräftige Watschen eingefangen, allen voran von Kanzler Friedrich Merz, weil der kann die Debatte gerade gar nicht gebrauchen, weil natürlich ist die Erbschaftssteuer in dem Streit mit der SPD um Sozialreform, harte Einschnitte, dann am Ende auch eine Währung. Das heißt, nach unseren Informationen ist Merz bereit, dann am Ende ein Schräubchen an der Erbschaftssteuer zu drehen. Das sind etwa 11 Milliarden pro Jahr, 10, 11 Milliarden Euro pro Jahr, die Länder einnehmen. Da könnte er ein bisschen was dran drehen und dafür wäre dann die SPD bereit zu härteren Einschnitten im Sozialbereich.
Ja, man kommt ja nicht mehr so richtig mit eigentlich in dieser ganzen Steuerdebatte. Und da hieß es also, Steuern rauf, hat Klingbeil gesagt, um die Löcher zu stopfen. Die Union sagt, mit uns auf gar keinen Fall. Dann gibt es dieses Treffen der Fraktionschefs in der vergangenen Woche. Da wird dann in einem Papier nochmal festgeschrieben, es wird keine Steuererhöhungen geben. Und dann sagt der Herr Merz das auch nochmal im nächsten Interview, auf gar keinen Fall. Und heute haben wir wieder einen Klingbeil, der gesagt hat, ja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Ja, das ist Verhandeln, das ist politischer Basar. Am Mittwochabend ist Koalitionsausschuss und da wird das dann beredet werden und da wird dann tatsächlich auch verhandelt werden und da werden auch die Preise dann genannt. Also wenn ich bei dir mitmache, dann musst du bei mir das mitmachen, dann wird da halt verhandelt. Das ist so, man bringt sich jetzt nach der Sommerpause, tanzt man quasi öffentlich vor und bringt sich und die eigenen Leute dann in Position, versucht in der eigenen Partei Stimmung zu machen. Warten wir mal den Mittwochabend ab, ob wir hinterher schlauer sind. Meine Prognose ist, es wird keine echten Steuererhöhungen geben, es wird irgendein Gedrehe und Gedrechsel an der Erbschaftssteuer geben am Ende des Tages. Und die SPD wird sich wohl oder übel etwas bewegen müssen bei den Sozialsystemen. Das ist nicht mehr zu finanzieren, auch wenn
Frau... Aber wir wetten jetzt hier, du sagst, es wird keine Steuererhöhung geben?
Also es wird keine echte Steuererhöhung geben. Es wird ein Nullsummenspiel geben, dass man irgendwo was hochschraubt, was die SPD als Kalb hochhalten kann. Und auf der anderen Seite rennt dann die Union mit einer anderen Locke rum und sagt, ja, das haben wir den weggenommen. Es wird etwas geben, was jede Seite verkaufen kann. Aber ich glaube, es wird am Ende des Tages weitgehend, was die Steuern angeht, ein Nullsummenspiel. Aber wie gesagt, die Pferde vor der Apotheke, die haben wir auch schon mal sich übergeben sehen.
Elegant formuliert. Danke für die Hintergrundinfos, lieber Peter. Vertraulich. Auch morgen wieder live, 17 Uhr, Video und Podcast.